Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Weil es so gut war, wiederholen wir für Sie eine Reihe Leben mit Gott mit Weihbischof Regens Dr. Marian Eleganti. Weil es sich um eine Wiederholung aus dem Jahr 2005 handelt, wird der Referent noch als Abt angesprochen. Herzlich willkommen zu der Spiritualitätssendung. Einen schönen Nachmittag Ihnen allen. Hier bei Radio Horeb im Großraum München auf der 92,4 MHz und auch allen Zuhörern von Radio Maria Südtirol. Am Mikrofon ist Marion Kuhl. Auf einem Plakat kann man Folgendes lesen: Viel zu jung, um an Gott zu denken, viel zu selbstsicher, um an Gott zu denken, viel zu glücklich, um an Gott zu denken, viel zu beschäftigt, um an Gott zu denken, viel zu müde, um an Gott zu denken. Und beim letzten Spruch ist dann ein Grabhügel zu sehen mit dem Satz: viel zu spät, um an Gott zu denken. In den letzten Tagen waren viele von Ihnen an den Gräbern ihrer Verwandten und Bekannten. November ist der Monat, in dem wir, angefangen von Allerheiligen, aller Seelen, besonders für die Verstorbenen beten und ihre Gräber besuchen. Unweigerlich kommt einem dabei der Gedanke über das Leben und Tod in den Sinn, und wenn wir es zulassen, beginnen wir auch über unser eigenes Leben und Sterben nachzudenken. Wie gehe ich mit der Zeit um? Was ist der Sinn meines Lebens? Was ist mir persönlich wichtig? Was kommt danach? Und welchen Platz hat Gott darin? In unserer Reihe Leben mit Gott geht es heute um diese grundsätzlichen Fragen, und eingeladen dazu haben wir Abt Dr. Marian Eleganti aus Uznach in der Schweiz. Grüß Gott, Abt Marian.
Grüß Gott.
Viele Hörer kennen Sie bereits. Sie haben uns durch diese Reihe begleitet. Leben mit Gott. Ich stelle Sie aber allen vor, die jetzt vielleicht zum ersten Mal zuhören. Abt Marian ist in Uznach in der Schweiz geboren. Er ist bei den Missionsbenediktinern eingetreten. Er ist der Abt des Klosters, hat das Doktorat in Philosophie erworben. Er ist Vorstandsmitglied des Palliativnetzes, ist auch in Ethikkommissionen und in anderen Vereinen oder Vorständen mit drin und natürlich viel in der Seelsorge, in der Exerzitien- und Vortragstätigkeit zu Hause, neben seinen ganzen Arbeiten auch, die als Abt anfallen. Ich habe es gerade gesagt, Sie sind Vorstandsmitglied des Palliativnetzes Ostschweiz und auch Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für palliative Medizin, Pflege und Betreuung. Das heißt, es scheint so, dass Sie sich viel mit dem Thema Krankheit und Sterben beschäftigen. Wie kommt es da, dass Sie sich so engagieren?
Ja, Sie haben selbst sehen können, wie vor ein paar Wochen der Schweizer Suizidhilfeverein Dignitas in Hannover eine Zweigstelle geöffnet hat, um eben den Menschen behilflich zu sein, den Selbstmord zu begehen, im Klartext, bei einer schweren Erkrankung. Ich glaube, das ist der falsche Weg, und man muss aber dann eine Alternative zeigen, die Menschen besser, tiefer begleiten in so einer schweren Lebenssituation, auch die Angehörigen. Und die palliative Pflege und Betreuung bietet sich hier als die wirklich überzeugende Alternative an. Diese Netzwerke, diese Betreuung ist noch nicht überall so gut ausgebaut, wie es wünschenswert wäre. Und deshalb setze ich mich gern auf diesem Gebiet hier in der Schweiz, in meiner Region, ein als Alternative. Das ist meine persönliche Motivation zur Euthanasiebewegung, um den Menschen zu helfen, Krankheit anzunehmen, den Tod zu bestehen und sie optimal zu begleiten in so einer terminalen Situation.
Und was sind Ihre Aufgaben da als Vorstandsmitglied?
Ja, im Vorstand, man muss die Ideen entwickeln, man muss die Schlüsselpersonen zusammenführen, die Philosophie vermitteln, es muss ein Netzwerk aufgebaut werden zwischen den wichtigen Akteuren auf diesem Feld. Das sind die Ärzte in den Akutspitälern, die Hausärzte, die Spitex, die Krebsliga, freiwillige Helfer. Es muss Angebote geben für solche Patienten, ambulant optimal betreut zu werden, auch seelsorglich und psychologisch, aber eventuell eben auch Hospizbetten, die zur Verfügung stehen. Und das braucht viel Organisation. Es braucht auch Mittel und vor allem braucht es eine Bewusstseinsbildung und die richtige Einstellung zur Krankheit und zum Tod, denke ich.
Also ein umfassendes Gebiet, wo Philosophie, Theologie, Seelsorge, Medizin zusammentrifft.
Ja, sicher. Und da braucht es viel Öffentlichkeits- und Überzeugungsarbeit, damit diese Synergien entstehen, die wir wünschen für das Wohl des einzelnen schwer erkrankten Patienten.
Ja, gut, dann danke soweit. Zeit und Ewigkeit ist ein Vortrag, den Sie heute halten in unserer Reihe Leben mit Gott. Ihnen das Wort ab, Marian.
Ja, danke sehr. Ja, ich mache das dieses Mal ein bisschen anders als in den anderen Sendungen, wo ich mehr spontan rede. Hier habe ich eine Betrachtung über Zeit und Ewigkeit zusammengestellt, die auf verschiedene Vorträge zurückgeht. Und ich bin hier wirklich etwas mehr an mein Skriptum gebunden. Das macht vielleicht das Zuhören etwas mühsamer, aber ich denke, dass die Dinge, die zur Sprache kommen, schon hilfreich sind als eine Betrachtung über Zeit und Ewigkeit, über unsere Vergänglichkeit und über unsere christliche frohe Aussicht auf das ewige Leben. Das Zitat »Alles ist Windhauch« stammt aus dem Buch Kohelet in der Heiligen Schrift. Kohelet lebte im 3. Jahrhundert vor Christus und bringt mit dem berühmten Ausspruch seine Lebensphilosophie sozusagen auf den Punkt. Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet, Windhauch, das ist alles Windhauch. Kohelet betont die Begrenztheit und Endlichkeit aller Dinge und er fordert uns auf, ihnen nicht zu verfallen. Wie es in der Nachfolge Christi heißt, im Vergänglichen das Unvergängliche wahrzunehmen. Auf die Frage, was ist Zeit, antwortet der heilige Augustinus im 4. Jahrhundert. Wer könnte das leicht und kurz erklären? Wer könnte das, um es wirklich wörtlich darzustellen, auch nur gedanklich erfassen? Und doch, was ist in unserer Sprache vertrauter und bekannter als der Begriff der Zeit? Wir verstehen jedenfalls, was darunter gemeint ist. Und wenn wir von ihr sprechen, und verstehen wir es auch, wenn wir darüber jemanden reden hören. Was ist also die Zeit? Solange mich niemand fragt, weiß ich es. Wenn ich es einem auf seine Frage hin erklären will, weiß ich es nicht. Wir sehen schon hier, in der Zeit selbst, im Phänomen, ist etwas Geheimnisvolles, das Geheimnis unserer Existenz. Auch Einsteins Relativitätstheorie hat uns ja diesbezüglich einige Paradoxien und Verunsicherungen verschafft. Weil es objektiv feststellt und messbare Bewegung und Veränderung gibt, gibt es auch Zeit. Weil aber subjektiv Zeit je nachdem anders erlebt wird, gibt es Augenblicke, die dauern wie eine Ewigkeit und Stunden, die im Nu vergehen wie in einem Augenblick. Aber alles hängt auch vom Standpunkt ab, ich möchte meinen auch philosophisch. Der weltanschauliche Standpunkt beeinflusst die eigene Wahrnehmung und damit auch entscheidend unseren eigenen Umgang mit dem Phänomen der Zeit. Ich möchte Ihnen dies an einem Beispiel demonstrieren. Wenn der Heidelberger Astronom Klaus Meisenheimer im Jahr 2003 das nächtliche Firmament betrachtet, findet er den Anblick zwar faszinierend, doch sieht er nichts Göttliches im All. Ich zitiere ihn, die Schwärze des Himmels, das Gefühl, unendlich weit sehen zu können, ist eine außerordentlich schöne Erfahrung, aber mehr auch nicht. Ganz anders erlebt sein ehemaliger Doktorand Edward Thomas, der am Institut für Theoretische Physik der Uni Heidelberg forscht, den Blick in das glitzernde Gefunkel. Er sagt, wenn ich abends hinausgehe und in den Sternenhimmel schaue, dann spüre ich etwas Göttliches. Ich fühle mich geborgen und geführt von einem persönlichen Gott. Augustinus hat einmal sinngemäß gesagt, dass nur derjenige nicht an Gott glaubt, der im Geheimen will, dass Gott nicht sei. Ein bedenkenswerter und doch provokativer Satz. Vor 5 Jahren wurde eine Person im französischen Wallfahrtsort Lourdes von Multiple Sklerose geheilt. Die Invalidenrente wird ihr, obwohl inzwischen vollständig gesund, weiterhin ausbezahlt, weil es für die Rentenkasse keine Wunder gibt. Man kann es auch so sehen. Dahinter steht das alte Weltbild der Aufklärung aus dem 17. Jahrhundert, in welchem für ein in der Schöpfung wirkender Gott kein Platz ist. Das ist aber reine Ansichts- oder Glaubenssache. Moderne Physiker beziehen jedenfalls auch das Unerklärbare in ihre Sicht der Welt ein. Die Quantenphysik zeigt, dass das Universum nicht durchgehend determiniert ist, Naturgesetze nicht absolute Geltung haben, eher einem Bündel von Wahrscheinlichkeiten gleichen, dass etwas eintreffen wird, aber nicht unbedingt. Seit einigen Jahren kommt es unter den Naturwissenschaftlern auch wieder vermehrt zu einer Renaissance des Religiösen. Viele Physiker sind heutzutage von der Existenz eines Schöpfergottes überzeugt. Nach Antworten auf die Fragen, wie Geist und Materie zusammenhängen oder warum die Naturgesetze so sind und nicht anders, können die Naturwissenschaften nur gemeinsam mit der Philosophie und Theologie suchen. Der Kosmologe Alan Sandage, der als junger Forscher überzeugter Atheist war, hat mit 72 Jahren nach einer langen wissenschaftlichen Tätigkeit bekannt, die Erforschung des Universums hat mir gezeigt, dass die Existenz von Materie ein Wunder ist, das sich nur übernatürlich erklären lässt. Denn die dafür notwendige Feinabstimmung der Naturgesetze inspiriert zu der Annahme, dass sie kein Zufallsprodukt sein kann, sondern ein Zweck dahinter steht, wie John Pollinghorn schreibt. Gott ist jedenfalls für viele moderne Physiker kein Tabuthema mehr. Nach John Pollinghorn könnte Gott allgegenwärtig im Weltenlauf eingreifen, auf eine Weise jedoch, die sich selbstverständlich physikalisch nicht nachweisen oder beobachten lässt. Die antiken Griechen haben ihre Götter nicht um ein langes Leben gebeten. Die Lebensdauer war festgelegt für sie durch ein unerbittliches Schicksal, wie sie glaubten. Dem Willigen leidet das Schicksal, den Widerstrebenden schleift es mit, lautete ein Spruch der Stoiker. Jobs Protest gegen Gott aufgrund der Schicksalsschläge, die ihn treffen, machen nur Sinn, solange Job sich Gott als ein Wesen denkt, das gut und allmächtig ist, trotzdem aber ihm Schweres zustoßen lässt. Aber warum? Das ist die quälende Frage. In einer Welt, in welcher nur blindes Schicksal waltet und das Universum gegenüber unserem Protest und Leid gleichgültig bliebe, bliebe nur tierisches sich fügen. In Jobs Protest liegt also auch eine Anerkennung eines guten und allmächtigen Wesens Gottes, zu dem das eigene Unglück in einen Widerspruch zu geraten scheint. Da in der Quantenphysik Vorgänge beobachtet werden, die absolut unvorhersehbar, aber intelligent verlaufen, scheint es wieder Raum zu geben für die Initiative und Freiheit Gottes, auch des menschlichen Geistes. Mystiker sehen in ihrem Leben nicht nur den Menschen, sondern auch die Liebe und Weisheit Gottes am Werk und dies auch in schweren Zeiten, bei Widrigkeiten. Das gibt ihnen Gelassenheit, selbst in Situationen, wo andere ihre Ruhe verlieren. Einer der größten unter ihnen ist der Spanier Johannes von Kreuz, der im 16. Jahrhundert gelebt hat. Als man ihn ungerechterweise all seiner Ämter enthob, betrübten sich seine Freunde. an Maria von der Menschwerdung schrieb er in diesem Zusammenhang am 6. Juli 1591: Was mich betrifft, Tochter, soll es Ihnen keinen Schmerz bereiten, denn mir bereitet es auch keinen. Was in mir aber sehr groß macht, ist, dass man jemandem Schuld zuschiebt, der keine hat. Denn diese Dinge machen nicht die Menschen, sondern Gott, der weiß, was gut für uns ist und der es zu unserem Heil fügt. Denken Sie nie etwas anderes, als dass Gott alles fügt. Und wo es keine Liebe gibt, da bringen Sie Liebe hin und Sie werden Liebe ernten. Alles menschliche Leben ist ständiger Veränderung unterworfen und wir müssen es akzeptieren, der Vergänglichkeit. Der Ausblick auf das Ende wirkt zurück auf die Gegenwart. Wer nicht an Gott und an ein ewiges Weiterleben nach dem Tod glaubt, dessen Zeit verkürzt sich sozusagen um eine ganze Ewigkeit. Roger Köppel schrieb in diesem Sinne vor 4 Jahren im Tagesanzeiger-Magazin: Der Mensch wird nach Beendigung seiner irdischen Existenz unendlich lange tot sein. Man kann verzweifeln angesichts dieser existenziellen Grundtatsache. Wenn das Leben zum Nichts schrumpft, wird jede Sekunde, die wir ungenutzt lassen, zu einer verpassten Chance, zu einem weiteren Penalty, der verschossen wurde, auf der Suche nach dem Sinn, die angesichts der Ewigkeit ohnehin grotesk anmutet. Der Mensch, eine Mikrobe im Universum, bedeutungslos, zutiefst fragwürdig, aber gerade dadurch entlastet von jenen absonderlichen und gemeingefährlichen Unternehmungen, welche die Gattung sich aufbürdet, um dem Nichts ein bisschen Glamour abzutrotzen. Vor mehr als 2000 Jahren betete im Gegensatz dazu ein unbekannter Beter Israels: Herr, tu mir mein Ende kund, lehre mich, meine Tage zu zählen. Lass mich erkennen, wie sehr ich vergänglich bin. Du machtest meine Tage nur eine Spanne lang, meine Lebenszeit ist vor dir wie ein Nichts. Ein Hauch nur ist jeder Mensch, um ein Nichts macht er Lärm. Er rafft zusammen und weiß nicht, wer es einheimst. Worauf soll ich hoffen? Auf dich allein will ich harren. Psalm 39. Für den heiligen Benedikt folgt daraus die Aufforderung: Lauft, solange ihr das Licht des Lebens habt, damit die Schatten des Todes euch nicht überwältigen. Und im Prolog 44 sagt er: Jetzt müssen wir laufen und tun, was uns für die Ewigkeit nützt. Wer aber im klösterlichen Leben fortschreitet, dem wird das Herz weit und er läuft in unsagbarem Glück der Liebe den Weg der Gebote Gottes. Nicht aber folgt daraus die Angst vor dem Ende und die Verdrängung des Gedankens an den Tod. Theresia von Lisieux sagte dazu: Warum sollte ich vor dem Tod Angst haben? Immer habe ich alles für Gott getan. Der Tod erschreckt mich nicht mehr. Ich ersehne ihn wie die Morgenröte meines ewigen Glücks. Der Tod ist die einzige Möglichkeit, um zu Gott zu gelangen. Aber um aus Liebe sterben zu können, muss man aus Liebe leben. Gehen wir unseren Weg in Frieden, indem wir zum Himmel aufschauen, dem einzigen Ziel unserer Mühen. Ich sterbe nicht, ich trete in das Leben ein. Die heilige Theresia von Lisieux hat diese Sätze bei unterschiedlichen Gelegenheiten gesprochen. Aber wir sehen daraus, wie anders man die Dinge sehen und empfinden kann, beziehungsweise mit der eigenen Vergänglichkeit fertig werden kann. Während man früher die zuversichtliche Hoffnung auf eine Rückkehr in die ewige Heimat bei Gott zum Ausdruck brachte, reden heute Menschen von ihrer Auflösung im All oder sie überspringen in ihren selbst fabrizierten Todesanzeigen ihre diesbezügliche Illusionslosigkeit mit Ironie. So hat es geheißen: Ich habe mich verabschiedet, im All ist die Lösung. Ich bin umgezogen, dann kommt der Name, das Geburts- und das Todesdatum und dann meine neue Adresse lautet Cimitero Acattolico, Via Gaio Cestio Sesto, Roma. Über Besuche freue ich mich. Der Tod kann hart sein. Bestattungsinstitute glätten dann seine Härte mit sprachlichen Klitterungen. Die Leichenbestatter werden nun als Zeremonienleiter vorgestellt, der Sarg als Schrein, der Leichenwagen wird dezent als Dienstfahrzeug umschrieben und die Leichenhalle als Schlummerraum. Vielleicht hofft man doch, wie das Wort sagt, aus dem Schlummer zu erwachen. Gericht gibt es allerdings in mancher Vorstellung nicht mehr. Massenmörder und Heilige gleichen sich sozusagen in ihrem definitiven Ende. Klar, dass sich je nach religiösem Standpunkt ganz unterschiedliche Zeitgefühle ergeben und auch ein anderer Umgang mit der Zeit, die einem noch bleibt. Um es etwas provokativ zu sagen, wer nur einmal lebt, beziehungsweise sich nach einer kurzen Spanne endgültig auflöst, kann sich wahrscheinlich mit dem Tod nicht so anfreunden wie ein Mozart, der von sich sagte: Da der Tod das Ziel unseres Lebens ist, so habe ich mich mit diesem wahren Freund des Menschen bekannt gemacht, dass sein Bild nichts Schreckendes mehr für mich hat, sondern Beruhigendes und Tröstendes. Ich lege mich nie zu Bett, ohne zu bedenken, dass ich vielleicht den anderen Tag nicht mehr sein werde. Vor seinem Tod schrieb der jugendliche heilige Aloysius von Gonzaga 1591 in wunderbar höfischer Sprache einen Abschiedsbrief an seine Mutter. Und in diesem Brief schreibt er: Erlauchte Frau, habt immer wieder Acht und hütet euch, diese unendliche Liebe Gottes zu verletzen. Das tätet ihr, wolltet ihr mich wie einen Toten beklagen, wenn ich vor dem Angesicht Gottes lebe und euch noch weit mehr als in diesem Leben durch meine Fürbitte in euren Anliegen helfen kann. Die Trennung dauert nicht lange. Im Himmel sehen wir uns wieder. Das alles habe ich nur gesagt, um der Sehnsucht, die mich gefangen hält, zu gehorchen. Damit ihr, erlauchte Frau, mit der ganzen übrigen Familie meinen Abschied als eine frohe Wohltat anseht und damit ihr mich mit eurem mütterlichen Segen begleitet, wenn ich diese Flut überquere hin zu den Ufern, wo all meine Hoffnungen liegen. Der Mensch ist nur bedingt der Herr seiner Zeit. Immer kann etwas passieren. Krankheit, der altersbedingte Zerfall der eigenen Kräfte, der imminente Tod entmachtet so manche Illusion. Nach Benedikt sollte man mit dem Tod jederzeit rechnen. Das hilft, die Dinge am letzten Maßstab zu messen. Gerät sub specie eternitatis, das heißt im Hinblick auf die Ewigkeit, nicht manches in ein ganz anderes Licht. Viel unnötiger Stress entsteht durch den zwanghaften und süchtigen Zugriff auf das Leben in Form von Gesundheit, Schönheit, Erfolg, Geld, Sexualität, intensive Gefühle, gutes Essen, Reisen und viel Abwechslung. Wenn die großen Lehrer des geistlichen Lebens uns an die Vergänglichkeit des Lebens erinnern, dann geht es ihnen darum, besser zu leben, bewusster, Gott wohlgefälliger, wesentlicher und tiefer. In diesem Sinn meinte Augustinus, kostbar ist mir jeder Tropfen Zeit, weil er mir immer wieder neue Chancen bietet, mich selbst anzunehmen und zu werden, Gott näher zu kommen, den Mitmenschen die Hand zu reichen und etwas mehr Liebe in diese Welt hineinzutragen. Kohelet schreibt, alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen gibt es eine bestimmte Zeit und damit eben auch Chancen und Möglichkeiten, sich zum Guten oder zum Besseren zu entwickeln. Viele meinen, sie hätten einmal nur wirklich gelebt, beziehungsweise aus dem Leben möglichst viel herausgeholt, wenn sie ein Leben lang coole Ideen verwirklichen, im Katamaran den Ozean überqueren, sich in die Todeszone eines 8000ers oder in den tödlichen Wasserfallstrudel begeben, durch einen todesmutigen Sprung vom Felsen den ultimativen Kick erfahren. Das Spiel mit der Angst erscheint hier wie ein Lebenselixier oder sogar als ein Spaßprinzip. Warum setzen Menschen ihr Leben bewusst aufs Spiel? Noch dazu in einer völlig überflüssigen Weise, möchte man sagen. Sie nutzen das Drohpotenzial eines ultimativen Scheiterns und die anregende Wirkung der Todesangst, um das eigene Lebendigkeitsgefühl zu steigern oder die eigene Einzigartigkeit unter Beweis zu stellen. Karl-Heinz Pfette schreibt, haben Extremsportler bestimmte Abenteuer bestanden, werden die nächsten geplant, weil die Gegenwart ohne ein Abenteuerprojekt als leer erscheint. Eric Escoffier, ein französischer Extrembergsteiger, beschrieb die vitalisierende Wirkung des Abenteuers so, besser 2 Minuten wie ein Löwe leben, als sich wie ein Tier, das immer nur schläft, durch ein langes Leben quälen. Der Mensch geht wie eine Blume auf und welkt, klagt der große Dulder Job. Aber muss nun deshalb alles möglichst bald, gleich oder gleichzeitig geschehen? Wir frühstücken beim Autofahren, erledigen Börsengeschäfte, während wir in der Kinoschlange warten und entwickeln uns so zu Simultanten. Dieser neue Sozialcharakter lebt ort- und zeitlos und pflegt vor allem die Fähigkeit zur Ignoranz, schreibt Karl-Heinz Geißler in Psychologie heute vor 3 Jahren. Wir beschleunigen unsere Wirtschaftskreisläufe, steigern unsere Produktivkräfte und unseren Erlebniskonsum nicht mehr durch weitere Erhöhung der Schnelligkeit. Wir tun dies durch Vergleichzeitigung, meint er. Übrigens, was heißt hier schnell oder langsam? Im Sport entscheiden Hundertstel von Sekunden über den Sieg, eine für die normale Alltagswahrnehmung nicht mehr nachvollziehbare Spanne. Wer auf Platz 10 landet, gilt schon fast als lahme Ente, obwohl er praktisch gleich schnell gefahren oder gelaufen ist wie der Erste. Oder wir sitzen vor unserem Computer und stöhnen ungeduldig, weil er ein paar Sekunden mehr braucht zum Aufstarten als vielleicht die neueste PC-Variante. Wem fehlen eigentlich die Sekunden oder Minuten? Kann alles nicht mehr schnell genug gehen? Warum eigentlich? Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, hat Michail Gorbatschow gemeint. Darauf antwortet das Evangelium, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt bzw. seine Seele verliert oder an ihr Schaden nimmt? Wir haben uns daran gewöhnt, dass inzwischen auch Nachrichtensender neben verbalen Informationen auch noch 2 schnell umlaufende Infobänder präsentieren. Geißler schreibt, Im Dickicht der Optionen ist so manches, das auf den ersten Blick ganz lustig erscheint, doch sehr ernst. In der Arbeitswelt hat die Dynamik zur Vergleichzeitigung längerfristige Arbeitsverträge, die Sicherheit bieten, rar gemacht. Arbeitnehmer erhalten stattdessen kurzfristige Projektverträge und mit ihnen die Notwendigkeit, in manchen Fällen auch die Chance, mehrere Tätigkeiten und Projekte gleichzeitig, teilweise sogar in verschiedenen Firmen, zu bewältigen. Die bissige Bemerkung jenes Amerikaners, der behauptete, er übe von den 2 Millionen neu geschaffenen Jobs 4 selbst aus, ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Wir sind heute dabei, unser Zeitverständnis und damit auch unseren Umgang mit dem Zeitlichen grundlegend zu verändern. Man ist immer online, nur nicht mit Gott. Diese Simultankultur unserer Gesellschaft bringt andere Menschen hervor. Organizer, Mobiltelefon und Zugang zum Internet gehören zur technischen Minimalausstattung des Zeitgenossen. Er trägt das Büro mit sich und kann sein Zelt überall aufschlagen. Eine Entlastung bringt es, man muss nicht mehr pünktlich, dafür aber am Punkt sein und das möglichst jederzeit. Ein Anruf mit dem Handy genügt. Benediktinermönche unterbrechen den Lauf der Dinge durch die bewusste Hinwendung zu Gott. Ihre Gebetszeiten haben sie an den strategischen Stellen des Tages platziert, als spirituelle Unterbrechungen und Auszeiten. Erklingt das Zeichen zum Gebet, sollen sie augenblicklich fallen lassen, womit sie gerade beschäftigt sind. Benedikt schreibt, hört man das Zeichen zum Gottesdienst, lege man sofort alles aus der Hand und komme in größter Eile herbei, allerdings mit Ernst, um nicht Anlass zu Albernheiten zu geben. Aber können wir fragen, woher stammt die menschliche Ungeduld und woher unser Hang zur Hochgeschwindigkeit, welche die Gegenwart nur noch als Durchlaufstadium für das Kommende und den Status quo als ständig verbesserungswürdig erscheinen lassen. Karl-Heinz Geisler schreibt noch einmal dazu, da wir Menschen aber trotz aller Anstrengungen, dies zu ändern, nur auf Zeit existieren, ist das Erreichen des Morgen immer unsicher und damit unsere Teilhabe an der Zukunft jederzeit gefährdet. Verständlicherweise versuchen wir daher, so viel wie möglich schon heute zu erleben. Vielleicht sollten wir gerade jenes wieder neu bejahen, dem der Simultant durch Vergleichzeitigung zu entrinnen sucht, die eigene Begrenztheit und die Begrenztheit unseres Lebens. Große spirituelle Menschen haben diese bewusst bejaht. Darin bestand ihre Demut. Und sie haben sich darin geübt, im Augenblick, das heißt gegenwärtig und achtsam zu leben. Weil nur die Gegenwart gelebt wird und formbar ist, nicht die Vergangenheit und auch nicht die Zukunft. Ihre Haltung war ein Hinhören und ein Achthaben auf das Gebot der Stunde, religiös gesprochen, auf den Willen Gottes, auf seinen Anruf im Hier und Jetzt, in diesem Augenblick. Sie konnten sich auf Gott verlassen, darum auch noch in Widrigkeiten, das heißt im unerwartet Belastenden oder im überraschend Positiven, die Ruhe, den inneren Frieden bewahren. Die Mystiker sprechen in solchen Augenblicken davon, Gott auszuhalten, weil uns seine Weisheit und Liebe dieses oder jenes zumutet und zutraut, um uns weiterzubringen oder an sich zu ziehen. Dass ihr Schwierigkeiten, wo immer es sei, von Gott ohne Widerstreben annehmt und nicht anders. Denn Gott will dich damit selber für sich und für seine großen Gaben bereiten, zu denen du niemals gelangen könntest, außer durch Erdulden, rät Johannes Tauler. Dein Herz sei stark und halte den Herrn aus, schreibt Benedikt im Kapitel 7 seiner Regel. Und die heilige Hildegard bekennt von sich: Nicht eine Stunde meines Lebens habe ich in Sicherheit gelebt, aber ich strecke meine Hände aus zu dem lebendigen Gott, dass er mich halte. Menschen wie sie leben in einer gewissen Weise absichtslos, das heißt nicht unter dem Zwang, ständig etwas erreichen oder haben zu müssen, beziehungsweise nicht lassen zu können. Auch darin gründete ihr Frieden. Diesen Frieden gilt es in den Wechselfällen des Lebens zu bewahren, nach Johannes vom Kreuz durch eine liebende Aufmerksamkeit auf Gott und die damit verbundene eigene Ergebung in den Willen Gottes. Sobald etwas in Gott ist, hat es Frieden. So viel in Gott, so viel im Frieden, meint Meister Eckhart. Hingegen, wo Unfriede ist und Gestürm, da ist seiner Meinung nach Eigenwille und Eigensinn. Das heißt, nicht das Sein, sondern das Haben und Festhalten wollen, das Nicht-Lassen-Können des eigenen auf der materiellen, spirituellen und psychologisch-emotionalen Ebene. Daraus resultieren Unfreiheit, Zwang, Sucht, die Vergötzung der Dinge zum Zweck der eigenen Befriedigung und Erhöhung. Solche Menschen werden gerne hektisch, weil sie ständig etwas erreichen wollen, und sie reagieren schnell gestresst und ungehalten, sobald jemand oder etwas ihre Vorstellungen und Bedürfnisse durchkreuzt. Wer nicht auf Gott vertrauen kann, ist des eigenen Glückes Schmied. Er muss alles aus eigener Kraft erreichen und der andere will es auch. Karriere, Aussehen, Selbstverwirklichung, Freizeit, Geld, wir sind mit uns selbst vollauf beschäftigt und die anderen sind es auch. Immer mehr Menschen verlieren sich selbst, weil sie alles in ihrem Leben nur noch unter dem Aspekt, was bringt es mir, betrachten, schreibt Ursula Nuber in ihrem Büchlein Die Egoismusfalle. Jeder wird jedem zum Gegner, zum buchstäblichen Konkurrenten. Auch daraus resultieren Überforderungen und Stress. Im Vergleich mit früheren Zeiten haben wir viele herkömmliche Todesursachen weitgehend unter Kontrolle. Da wir dennoch nicht unsterblich geworden sind, leiden wir unter anderen Gesundheitseinbußen als unsere Vorfahren, oft chronischer Natur, Zivilisationskrankheiten, Herz- und Kreislaufbeschwerden, bösartige Tumore, Krebs oder neue Seuchen wie AIDS. Machen sie sich erst einmal bemerkbar, werden wir sie nicht mehr wirklich los. Sie zermürben uns Wochen, Monate, Jahre lang. So sind wir gezwungen, uns physisch und psychisch mit ihnen auseinanderzusetzen, das Unabänderliche anzunehmen und mit Gottes Hilfe das Beste daraus zu machen. Umso wichtiger wird eine tiefere Sicht der Dinge. Zwar ist es richtig, dass die meisten von uns heutzutage länger leben als frühere Generationen. Aber ebenso richtig ist es, dass die meisten heute langsamer sterben. Das klingt paradox. Das Leben unserer Vorfahren war jederzeit ungewiss. Es konnte heute, morgen oder erst nach vielen Jahren mangels ärztlich-therapeutischer Mittel und Hilfe sehr schnell zu Ende gehen. Zum langen Leben gehört heute ein eher langsames Abnehmen der Kräfte, so wie früher zum kurzen Leben ein plötzlicher Tod oder ein schnelles Sterben gehörte. Für unsere gläubigen Vorfahren war die Zeit hienieden vor allem eine Bewährungsprobe, Vorbereitungsphase auf das ewige Leben in der Herrlichkeit Gottes. Wichtig, entscheidend für sie war das gute, Gott wohlgefällige Leben und dann auch Sterben. Erinnern wir uns an dieser Stelle noch einmal der Worte der kleinen heiligen Theresia: Um aus Liebe sterben zu können, muss man aus Liebe leben. Gesundheitseinbußen werden in unseren Tagen professionell repariert und wir werden immer wieder wenigstens einigermaßen hergestellt. Das geht viele Jahre lang gut, bis diese zeitweilige Unsterblichkeit schließlich doch ihr Ende finden muss. Nur wenige sind darauf vorbereitet, ihr Leben zur rechten Zeit auch wirklich loszulassen. Vom Sterben darf häufig nicht geredet werden, selbst nicht in lebensbedrohlichen Situationen, um nicht in einer Art Aberglauben den Tod herbeizureden oder bereits vor ihm zu kapitulieren. Der Bestsellerautor und Psychotherapeut Manfred Lütz hat seinem Buch Lebenslust wieder den Gesundheitswahn und den Fitnesskult ein Wort von Platon vorangestellt. Die ständige Sorge um die Gesundheit ist auch eine Krankheit. In diesem Sinne wären wir ein krankes Land. Denn eine ganze Anti-Aging-Industrie, die Angebotspalette erreicht, von der Frischzellenkultur bis zum Anti-Aging-Bier, macht das große Geld mit der Illusion der ewigen Jugend. Wann reift die Erkenntnis, dass man Alter und Tod nicht wirklich entrinnen kann und auch nicht entrinnen muss? Statt mit dem eigenen Alter auf ständigem Kriegsfuß zu leben, gilt es zu bedenken, welche Möglichkeiten der Vertiefung, Veränderung und auch Wiedergutmachung mancher vertaner Chancen im Fortgang der Jahre liegt, im Loslassen des eigenen Stolzes und Ehrgeizes, in der Überwindung der Eitelkeit dieser Welt. Kurt Jürgens hat auch schon wieder vor etlichen Jahren gesungen, 60 Jahre und noch kein bisschen weise. Wie schade, möchte man da hinzufügen. Brauchen wir wirklich immer noch mehr Fitness und Gesundheit, Schönheit und Erfolg, noch mehr Lebenszeit? Nutzen wir sie auch richtig, diese unbestrittenen, aber eben nicht höchsten Güter dieser Welt? Menschsein heißt doch, die von Anfang an in uns angelegte Spannung zwischen Werden, Sein und Vergehen anzunehmen, auszuhalten und zu gestalten, sowie den uns von Gott zugedachten Tod zur rechten Zeit auf uns zu nehmen. Die vertrauensvolle Hingabe in den Willen des Vaters, die vergebende Bitte für die Feinde, das Sterben aus Liebe für die Seinen, machte den Tod Jesu zu einem Akt der Vollendung und zu einem Ort der Gegenwart und des Wirkens Gottes. Die Euthanasiebewegung ist in Europa auf dem Vormarsch. Eine gewisse Unkultur des Todes, die schon im Umgang mit dem werdenden Leben zu beobachten ist, bedroht nun auch das Lebensende. In beiden Fällen sind auch wirtschaftliche Überlegungen und Interessen mit im Spiel und verschleiern zusätzlich die wahren Sachverhalte. So ist die Todesspritze allemal billiger als die Palliativmedizin und die scheinbar bessere Lösung, was den Spiegel in einem Dossier Sterbehilfe des letzten Jahres zu dem Fazit veranlasste: Der allgemeine Trend geht zum sozialverträglichen Frühableben. Je mehr die Möglichkeit des assistierten Selbstmordes oder der Euthanasie durch ärztliche Kunst legalisiert und zum gesellschaftlichen Standard werden, umso mehr werden sich Schwerstkranke unausgesprochen veranlasst sehen, ihre intensive Pflegebedürftigkeit nicht länger ihren Mitmenschen zumuten zu dürfen. Wie autonom bleibt unter diesem Blickwinkel die Entscheidung eines Schwerstkranken, durch Euthanasie oder Selbstmord zu Tode befördert zu werden, wenn Menschen sich nur noch als Last erleben und von ihren Mitmenschen nicht mehr wirklich angenommen und geliebt wissen? Muss darüber hinaus nicht kritisch gefragt werden, ob sich die gesunde Mitwelt von Schwerstkranken durch die im Namen der Humanität propagierte Euthanasie insgeheim nicht auch selbst einen Gefallen tut und in der als Selbstbestimmung vorgestellten Euthanasie in Wirklichkeit einen Solidaritätsbruch gegenüber den Kranken, Alten und Sterbenden vollzieht? Wie selbstlos und solidarisch solidarisch mit dem Kranken, Alten oder Sterbenden? Ist dieses Mitleid tatsächlich? Und begibt man sich mit der Einforderung des vorsätzlichen eigenen oder fremden Sterbens nicht auch wieder vieler positiver Möglichkeiten, fundamentaler seelischer Entwicklungen und Verwandlungen, sowohl in der Beziehung zu sich selbst, zum Leben, zum Mitmenschen, nicht nur zum Geliebten und schließlich auch zu Gott, ob man es anerkennt oder nicht. Gerade diese Prozesse brauchen Zeit und Zuwendung. Sie werden durch eine vorsätzliche Tötung verunmöglicht. Prognosen im Hinblick auf einen Krankheitsverlauf sind außerdem fehleranfällig. Noch keine der Weltreligionen hat bisher die vorsätzliche Tötung von Schwerstkranken oder Sterbenden propagiert. In dieser Hinsicht entpuppt sich Euthanasie als ein vorzivilisatorischer Rückfall, wie jemand geschrieben hat. Für viele Menschen wird eine schwere Erkrankung, die auch zum Tod führen kann, zu einem Prozess der Reifung und Vollendung, manchmal sogar zu einer Art Wiedergutmachung der Fehler im gesunden Lebensabschnitt. Philosophieren hatte für Romano Guardini, mit dem ich mich jahrelang beschäftigt habe, mit dem Ernst des Todes zu tun. Dafür stand bei ihm vor allem die Gestalt des Sokrates. Die Erfüllung der Philosophie war für Sokrates der Schritt in den Tod. Ironisch und heiter bat der Sterbende seine Schüler, unter ihnen Platon, den Gott der Heilkunst Asklepios, zum Dank einen Hahn zu opfern, da er nun von einer großen Krankheit dem Leben genas, indem der Tod ihm den Weg in die Transzendenz des reinen Geistes und der unverhüllten Wahrheit ebnete. Das erinnert mich an einen der ersten frühchristlichen Märtyrer und Apostelschüler, Bischof Ignatius von Antiochien. Er schreibt vor seinem Martyrium im Abschiedsbrief an die Römer: Für mich ist es besser, durch den Tod zu Christus zu kommen, als König zu sein über die Grenzen der Erde. Ihn suche ich, der für uns gestorben ist. Ihn will ich, der unsretwegen auferstanden ist. Mir steht die Geburt bevor. Verzeiht mir, Brüder, hindert mich nicht, das Leben zu gewinnen. Wenn ich dort angelangt bin, werde ich Mensch sein. Aber noch einmal zurück zu Sokrates. An ihm besonders wurde deutlich, wie die eigene Philosophie existenziell glaubwürdig vollzogen und als Philosophieren auf den Tod hin auch um den Preis des eigenen Lebens verbürgt wurde. Letztendlich wird eine Wahrheit, die an das Letzte rührt, eben nicht theoretisch bewiesen, sondern existenziell bezeugt. Vor allem an diesem Punkt zeigt sich meiner Meinung nach die Größe jener, die aus der Wahrheit stammen, wie Johannes schreibt. Philosophieren ist für Guardini entsprechend ein Sterben und die Erfüllung der Philosophie der Überschritt des Todes. Erst in ihm hat der Gott uns erlöst. Hier manifestiert sich also am radikalsten jenes Freiwerden des menschlichen Geistes in der Wahrheit. Die Erfahrung des Sterbens selbst aber geht nach Guardini in kein Philosophieren mehr ein. Der Tod, und zwar der eigene, ist sein Ende. Wer den erfahren hat, schreibt Guardini, philosophiert nicht mehr, sondern gibt Rechenschaft über alles Philosophieren vor dem Herrn der Wahrheit. Etwas anderes aber ist wichtig, nämlich die wirkliche Annäherung an das Ende. Wenn dieses also nicht mehr nur die Möglichkeit bedeutet, die in allem Leben selbst liegt, aber von dessen Strömung überspült wird, sondern wenn seine Nähe im Gefühl durchzudringen beginnt. Das zu erfahren bedeutet für die philosophische Haltung sehr viel. Davon, ob der Erfahrende ihm standhält, Ende von allem, ob er im christlichen Protest gegen ihn verharrt und ihn dennoch als Sühne für das Unrecht des Daseins annimmt oder aber ihm verfällt, sei es dionysisch, sei es in Angst, sei es im stumpfen sich abfinden, wie immer, davon hängt für das Verständnis des Daseins nicht nur viel, sondern Entscheidendes ab, schreibt Guardini. Vom Ende des Sokrates her fällt daher noch einmal ein Licht auf seine ganze Philosophie zurück, und erst in ihm erscheint Sokrates endgültig als einer der Großen der Philosophiegeschichte. Auch in der Lehre Platons ertönt nach Guardini der Ruf der Todesgöttin. Was Platon an Sokrates bewunderte, war vor allem die Tatsache, dass er als lebender Mensch war, was er in seinen Gedanken vertrat. Er hat alle Zeit um die Verähnlichung seines Tuns und Seins mit der ewigen Wahrheit gerungen. Sokrates ist für Guardini deshalb letztlich eine religiöse Gestalt. Seine im strengen Sinne existenzielle Sicherheit floss ihm nach Guardini weder aus einer bloßen philosophischen Erkenntnis noch aus einer reinen Entscheidung, ethischen Entscheidung zu, sondern stammte aus religiöser Vergewisserung. Den Vollendungszustand begreift Romano Guardini als das endgültige Existieren in der Form der Wahrheit, als ein Bestimmtsein durch die Wahrheit Gottes bis in die Wurzeln hinab. Eine ähnlich positive Haltung zum Sterben vertraten die Stoiker Seneca und Marc Aurel. Jenen Tag, den viele Menschen als den letzten fürchten, war für Seneca der Geburtstag der Ewigkeit. Dieser Überzeugung war auch der philosophierende römische Kaiser Marc Aurel, dessen Handlungsimperativ lautete: Tue das Deine und so, als ob jede Handlung deine letzte wäre. Und wenn dein Leben zu Ende geht, dann scheide heiteren Sinnes der reifen Olive gleich. Ich möchte aber diese lange Betrachtung mit einem Wort des Evangeliums schließen. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin.
Herzlichen Dank, Abt Marian, für den Vortrag Zeit und Ewigkeit in der Reihe Leben mit Gott. In diesem Monat im November steht uns besonders auch dieses Thema nahe, wenn wir für unsere Verstorbenen auch beten. Ich würde Sie gern zum Abschluss, Abt Marian, um ein Abschlussgebet beten, dass wir unsere Zeit so nutzen, dass wir Gottes Willen erfüllen, ihn entdecken, ihm dienen und ja, zur Vollendung so gelangen.
So lasset uns beten. Gütiger Gott, lass uns im Vergänglichen das Unvergängliche erahnen. Lass uns durch alle irdischen Dinge und Wirklichkeit durchbrechen und darin dich, unseren lebendigen Gott, den tieferen Sinn unseres Lebens, das wahre Leben, ergreifen. Erleuchte die Finsternis unseres Herzens, dass wir die Wirklichkeiten dieser Welt mit deinen Augen sehen und sie als eine Möglichkeit und als eine Chance nutzen, als eine Gnade, welche die Zeit uns gibt, um in der Liebe und in der Erkenntnis Gottes voranzuschreiten und zu einem Segen zu werden für die Welt. Dafür danken wir dir und preisen dich in Ewigkeit. Amen.
Amen. Liebe Zuhörer, Sie können die Sendung auch noch einmal anhören. Sie können sie bestellen bei unserem CD-Dienst, wenn Sie dort anrufen, oder Sie können auch schreiben an Radio Horeb CD-Dienst, Postfach 11 65 in 87501 Immenstadt. Ihnen alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Marion Kuhl. Sie hörten eine Wiederholung aus dem Jahr 2005. Mittlerweile ist der Referent Weihbischof und Regens des Priesterseminars in Chur. Wenn Sie diese Sendung bestellen möchten, Sie können montags bis freitags im CD-Dienst von Radio Horeb anrufen unter der 08323 9675120 oder gehen Sie gleich auf unsere Internetseite unter www.horeb.org. Dort können Sie unser Download- und Podcast-Angebot nutzen, sich die Sendung herunterladen. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.